Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Wir müssen darüber nachdenken, wohin wollen wir eigentlich? Und dann kommen wir sehr schnell zu dem Punkt, dass wir nicht darüber sprechen, dass America first, Germany first, sondern Annalena Baerbock hat es damals sehr prägnant zusammengefasst, America first bedeutet Europe united. Also umso enger müssen wir zusammenrücken. Und da geht es auch nicht darum, dass Europa dann first ist auf der Welt und wir im Ellenbogen Menschen vor laufender Kamera wegschieben, sondern dass wir mit der offenen Hand, mit der offenen Umarmung auf die Menschen zugehen, da draußen, aber uns auch gegenüber.
Da haben wir eigentlich angesetzt zu sagen, okay, wie können wir denn tatsächlich dahin kommen, mal wieder eine positive Vision zu haben, einfach mal zu sagen, okay, was klappt denn bisher und wie wäre es, wenn wir das mal jetzt einfach für uns alle denken?
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Für die heutige Folge haben wir uns von einem Buch inspirieren lassen, das den Titel trägt »Das beste Europa aller Zeiten«. Ein Titel, der vielversprechend ist, aber auch irritiert, denn das derzeitige Europa, krisengeschüttelt und etwas orientierungslos, wie es ist, kann wohl nicht gemeint sein. Europa und die EU haben bereits deutlich bessere Zeiten erlebt. Unerhörte Ideen für ein besseres Morgen, so lautet denn auch der erläuternde und eben in die Zukunft weisende Untertitel des Buches, das meine beiden Gesprächspartner Katja Sinko und Peter Jelinek jüngst bei uns im Ökom Verlag veröffentlicht haben. Hallo zusammen, schön, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt für unseren geplanten kleinen Ausflug in dieses Europa von morgen.
Vielen Dank für die Einladung. Wir sind schon ganz gespannt auf das Gespräch mit dir.
Danke auch. Hallo an alle Zuhörer da draußen.
Ja, bevor wir uns also ins Thema einsteigen und uns über eure unerhörte Ideen, wie ihr es nennt, unterhalten, möchte ich euch beide kurz unserer Zuhörerschaft vorstellen. Du, Katja, hast einen Master für European Studies von der, wie könnte es anders sein, Europa-Universität Via Drina in Frankfurt an der Oder. Nach dem Aufkommen von Brexit, AfD und Trump hast du mit anderen die pro-europäische Kampagne The European Moment gegründet und 2019, damals zur Europawahl, die größte Europademonstration Deutschlands koordiniert. Seit 2021 arbeitest du als Bildungsreferentin für europapolitische Themen bei Planpolitik. Du, Peter, hast, wie ich gelesen habe, Wald- und Ökosystemwissenschaften studiert, viele Jahre beim WWF Deutschland die Kommunikations- und Kampagnenarbeit begleitet, bist Mitgründer und Geschäftsführer der Kampagnenagentur für progressive Politik, The Good Forces. Besonders spannend für unser Thema ist, denke ich, dass du über mehrere Jahre tiefe Einblicke in den Maschinenraum der EU erhalten hast. In deiner Zeit als Mitarbeiter im EU-Parlament hast du an Themen rund um den europäischen Green Deal und die Klimaschutzgesetzgebung der EU gearbeitet. Du kannst daher aus erster Hand, denke ich, berichten, wie politische Ideen in Brüssel umgesetzt werden. Oder eben auch nicht. Bevor wir uns über eure Ideen für ein besseres Europa unterhalten, würde mich interessieren, wie ihr den Status quo persönlich erlebt, aber auch politisch bewertet. Sind wir auf einem guten Weg, um die vielfältigen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit als zunehmend geeintes Europa zu meistern? Oder vielleicht etwas ketzerischer gefragt, ist Europa überhaupt auf einem erkennbaren Weg? Wie wäre euer Stimmungs- und Meinungsbild dazu?
Katja, you go first.
No? Ja, das ist gar keine leichte Frage, denn als Optimistin würde ich ja immer sagen, es geht irgendwie voran. Gerade sehen wir jetzt aber schon seit einigen Jahren, dass Europa ziemlich auf der Stelle tritt und die sonstigen Konstanten, dass wir irgendwie immer uns weiter vertiefen, dass wir Krisen bewältigen, dass wir ja auch mehrere Mitglieder werden, das ist ziemlich stagniert. Ich würde sagen, seitdem es dieses Nein oder Non gab von der französischen und niederländischen Regierung damals zum Verfassungsvertrag, seitdem würde ich behaupten, ist die EU in der Krise. Man spricht häufig von der Polykrise. Egal, wohin man schaut, an allen Fronten kriselt es sehr lange und schon. Und das ist einerseits beängstigend, frustrierend. Wir sind ja auch explizit jetzt seit gut 10 Jahren sehr, sehr engagiert, um genau dem was entgegenzusetzen. Und gerade habe ich schon den Eindruck, ja, lässt sich doch sehr häufig immer den Kopf schütteln, auch wenn es hier und da Lichtblicke gab. Ja, der European Green Deal ist ja so ein Beispiel. Und gleichzeitig auch, ne, wenn man sieht, okay, Viktor Orban wurde jetzt abgewählt, das ist natürlich ein super schönes Beispiel zu sehen, dass man sieht, okay, es gibt Veränderungen, es gibt auch vielleicht wieder ein Gelegenheitsfenster, um nötige Reformen auf den Weg zu bringen. Und dann wiederum sieht man aber auch die Rückschritte, die versucht werden, auch gerade beim European Green Deal. Das ist dann sehr ernüchternd. Aber genau, der Grundoptimismus, glaube ich, den haben wir immer noch, aber es wird zunehmend schwieriger.
Und
Ja,
bisher.
schwierig ist ein gutes Wort. Ich habe gerade, wenn Katja das richtig eingeordnet hat, habe ich gerade nochmal beim Prolog gelesen. Also Prolog bei uns aus dem Buch. Da gibt es einen Teil, wo wir sagen, außerdem läuft uns bei diesem Europapuzzle die Zeit davon, weil Klimakrise, Wirtschaft, Putin und Co. uns im Nacken sitzen, was den Druck immer weiter erhöht. Die Stimme der Resignation haucht uns ein. Du hast dich übernommen. Das wird nichts mehr. Also ein bisschen ist das Gefühl ja gerade, wenn man sich anschaut, das beste Europa aller Zeiten, würden, glaube ich, rechtsextreme Parteien, Fraktionen, wie auch immer, sagen, sie jubeln. Und das haben sie heute auch just in diesem Tag, an dem wir das aufnehmen, am 17. Juni 2026, auch wieder getan, nachdem sie dafür abgestimmt haben, Kinder in Gefängnisse reinzustecken und dann mit dem Schlachtruf im EU-Parlament sich hingestellt haben, send them back, und man sich schon fragt, wo sind wir hier eigentlich gelandet in all den Jahren? Ich meine, wir Europäerinnen sind Friedensnobelpreisträgerinnen. Wir vergessen das ganz gerne. Und wir sind kurz davor, das 10. sozusagen Anniversary, also Feierlichkeiten, Traurigkeiten, wie auch immer, zum EU-Referendum in Großbritannien zu haben. Also, dass sich das jetzt jährt. Und in UK, also in Großbritannien, steht derjenige an der Spitze an den Umfragen oder in den Umfragen, der das EU-Referendum damals mit initiiert hatte oder groß dafür geworben hat. Und die Scherben diese Gesellschaft in Großbritannien jetzt spaltet. Und diese Person ist kurz davor, wieder diese Macht zu übernehmen. Das ist einfach gerade eine Situation, wo man, wir haben jetzt noch gar nicht über Klimakrise, Klimaerhitzung, der fortwährende Krieg in der Ukraine oder generell Donald Trump gesprochen, wo man schon überlegt, wo stehen wir gerade? Wie ist die Situation in der Europäischen Union zu fassen? Und wir versuchen natürlich Lichtblicke zu finden. Siehe in Ungarn, wo nach ja über 15 Jahren endlich mal jemand abgewählt wurde oder ja runter die Macht verloren hat, der sich stark daran bereichert hat und die eigentlichen Regeln der Europäischen Union, die dafür da waren, dass wir uns immer wieder demokratisch finden, so ausgenutzt hat, dass wir sehr viel blockiert haben, dass diese Person nicht mehr da ist. Das ist unser Lichtblick. Ist ein sehr, im Verhältnis zu den anderen, sehr kleiner Lichtblick, aber es ist eben ein Lichtblick. Und ich glaube, das sind so Dinge, die mir immer wieder Kraft geben. Und bevor ich jetzt zu tief reingehe, es gibt auch andere Sachen, wo ich denke, es geht voran. Es geht in sehr kleinen Schritten voran und leider in meinen Augen auch immer wieder erst dann, wenn die Krise unausweichlich ist. Und das, ehrlich gesagt, nervt mich das sehr, dass wir wissen, was da für Krisen kommen, beziehungsweise in welcher Krise wir uns eigentlich befinden. Wir haben auch ganz viele Antworten, aber wir hören oft seltsamerweise auf die größten Schreihälse dieses Kontinents und lassen uns davon beeinflussen. Und das nervt mich. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um uns zu sagen, dass wir uns nerven,
Nein,
sondern Lösungen finden.
nein. Genau. Ja, so, und Krise muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. Ich habe so in Vorbereitung auf den Podcast von dem Franzosen Jean Monnet, das ist ja so einer der Gründerväter der EU, und da gibt es von ihm ein berühmtes Zitat. Er hat damals so in den 50er Jahren, als dieser Einigungsprozess losging, sozusagen vorausschauend schon gesagt, Europa wird in Krisen geschmiedet. Also, und ein Stück weit, denke ich, auch rückblickend hat er ja durchaus recht gehabt, dass Krisenzeiten auch immer Entwicklungszeiten für die Europäische Union waren. Also ich denke, man hat vielleicht nicht immer die richtigen und nicht konsequent genug, aber man hat doch irgendwie versucht, Rückschlüsse zu ziehen, sich zu verbessern. Na, denk mal an die Finanzmarktkrisen. Die Finanzmarktregulierung ist seitdem eine ganz bessere, eine viel bessere. Dennoch, ihr hattet den den bekannten österreichischen Schriftsteller Robert Menasse dazu gewinnen können, ein Vorwort für euer Buch zu schreiben. Und in diesem Vorwort habe ich gelesen, da sagt er irgendwie, dass die gegenwärtige Krise anders zu sein scheint. Nämlich weil er eben auch, die hatte das vorhin angedeutet, so keine Anzeichen sieht, dass man auch nur versucht, irgendwie einen Schritt zu wagen, durch innovative Politik diese Krisen meistern zu wollen. Also eine gewisse so Verzagtheit, das wäre das eine, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich noch viel dramatischer, weil wir ja nicht nur nicht handeln, sondern es gibt ja auch einen massiven Rollback in der EU, gerade in dem Bereich, der jetzt einmal die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts besonders interessieren, also den Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich. Du hattest vorhin dieses Menschenrechtsthema, was heute verhandelt wurde, aber vor 2 Stunden oder so kam auch die Meldung, dass das Europäische Parlament die Deregulierung der neuen Gentechnik durchgewunken hat. Und damit im Grunde genommen eine gentechnikfreie Land- und Lebensmittelwirtschaft, die bislang die Europäische Union gekennzeichnet hat und was auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal war, ja, wenn nicht unmöglich gemacht und so doch auf jeden Fall deutlich erschwert habt. Mir war aufgefallen bei der Lektüre eures Buches, aber das liegt vielleicht daran, dass ihr sozusagen lösungsorientiert rangegangen seid, dass diese aktuellen Konfliktfelder, ich will nicht sagen keine, aber doch eher nur so im Hintergrund blieben. Also ihr habt in dem Sinne keine politischen Gegenstrategien oder Kampagnenideen gar entworfen, sondern seid irgendwie anders an die Thematik rangegangen. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen erläutern? Katja zum Beispiel, ist immer schwierig, wenn wir zu zweit reden.
Ich muss noch ganz kurz was sagen zu
Ja?
Jean Monnet.
Ja?
Das war ja eine ganz andere Zeit. Da gab es halt nicht diese Vielzahl an Krisen parallel. Und das macht das, glaube ich, nochmal sehr herausfordernd, auch allein durch diese globalisierte Welt, in der wir leben, wo alles miteinander verknüpft ist, hat heute nochmal viel, viel mehr Auswirkungen als früher, sodass man auch alles natürlich viel mehr gleichzeitig hat. Und diese Gleichzeitigkeit der Krise macht es, glaube ich, auch nochmal umso schwieriger. Und das gepaart damit, dass der politische Willen bei dem Großteil der Regierung einfach nicht für ein Mehr Europa gerade ist, schon länger nicht, ist eigentlich Macron lange auf weiter Flur alleine gewesen mit progressiven Schritten Richtung, ne, Ever Closer Union. Wir wollen mehr Zusammenarbeit, mehr zusammenwachsen. Deutschland hat eine große Lücke seit Jahren hinterlassen. Deutschland blockiert ja auch sehr häufig. Also dieses deutsch-französische Tandem, was es mal gab in der Vergangenheit, was Europa ja auch so angetrieben hat, das gibt es schon lange nicht mehr, was sehr, sehr bedrückend und auch frustrierend ist. Und klar, es gibt so ein paar Lichtblicke, Peter hat es genannt, ja auch, dass in Polen nicht mehr die PiS-Partei die Mehrheit hat oder auch jetzt Pedro Sánchez in Spanien, der sehr, sehr progressive Politik macht, anders als viele andere Länder. Aber das sind halt leider zu wenig. Und das sind mal diese große Gemeinschaft, die sagt, ja, wir wollen wirklich mehr und auch eigentlich ja verstanden haben müsste, dass es heutzutage nur noch so geht, wenn wir uns zusammentun. Das ist ja eigentlich die Lehre der Geschichte schlechthin. Und das ist wirklich eine Geschichtsvergessenheit, wo ich manchmal mich frage, wie kann man bloß? Genau, zu deiner Frage jetzt aber, wieso wir das auch gerade diese geopolitische Dimension im Buch nur bedingt aufgegriffen haben. Wir sind halt so rangegangen zu überlegen, okay, wie kann Europa dann eher wieder ins Gestalten kommen, als in das Verwalten, wie man es ja oft einfach als Bürgerin heutzutage erlebt? Und wir haben überlegt, wie können wir von diesem, was ich gerade auch beschrieben habe, diesem Ich-Europa, wo jedes Land möglichst versucht, das Beste für sich rauszuholen, das nationale Interesse nach ganz oben stellt, wie kommen wir davon wieder weg? Und wir haben gesagt, okay, es ist Zeit für ein Wir-Europa, wo wir wieder diesen Zusammenhalt leben, erfahren und daran hangeln sich auch unsere Ideen, wo wir eigentlich versuchen, ne, all diese Vorteile, die EU hier und da auch mit sich bringt, wieder allen Menschen zu ermöglichen. Denn bisher ist es ja oft ein Privileg für einige wenige und dadurch sind wir jetzt gar nicht sozusagen auf den Außenblick von außen auf Europa schauend, mit Blick auf Trump und Co. Das hängt da alles natürlich mit zusammen. Aber wir haben schon versucht, sag ich mal, uns Bürgerinnen in den Mittelpunkt zu stellen und zu überlegen, wie kann dann eigentlich das Leben für alle in Europa besser werden und wie kommen wir auch wieder viel mehr zusammen? Denn das ist das, was die meisten Menschen sich ja doch immer noch glücklicherweise wünschen. Oder was würdest du sagen, Peter?
Genau das. Ich glaube, also ich will jetzt nichts ankündigen oder falsch ankündigen, aber ich habe gerade überlegt, Katja, vielleicht setzen wir uns hin und schreiben das, was gerade Manuel schön beschrieben hat. Das ist ja gar kein Kampagnen. Hier ist die Kampagne für das beste Europa aller Zeiten oder hier ist die Erklärung für das, was wir an Krisen gerade erleben und wie wir da rauskommen, Buch, sondern es ist einfach ein Buch, was ist einfach, es ist ein Buch, wo wir sagen, die Ideen stehen im Vordergrund. Vielleicht sollten wir uns im nächsten Projekt daran setzen, damit das Ganze komplementiert wird und wir ein dann nochmal eine tiefe, von mir ist auch sehr politikwissenschaftliche Debatte führen. Aber ich glaube, darum ging es eben nicht. Oder nicht, ich glaube, sondern es ging wirklich nicht darum zu sagen, wir debattieren, ob wir eine Verfassung brauchen. Oder wir debattieren darüber, dass die Kommission sich nicht hinter den Populisten verstecken sollte, sondern sehr, sehr stark auftreten sollte, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir, wie du gerade eingangs sagtest, die Agrarregeln nicht auflösen, sondern sie eben als Alleinstellungsmerkmal dieser Welt halt halten, wie wir das beispielsweise ja bei digitalen Themen ebenfalls tun sollten und so weiter und so fort. Also das ist eine andere Herangehensweise, eben weil wir Menschen erreichen wollen, die Europa im Alltag natürlich jeden Tag spüren, auch wenn sie es erstmal gar nicht wahrnehmen, aber es ist ja da. Aber im Grunde sagen, lass uns bitte darüber denken, was kann denn unsere Idee sein, statt zu sagen, wir wollen die nicht, wir wollen das nicht und sowieso Brüssel ist ganz weit weg. Gefühle wecken. Vielleicht könnte man es so sagen. Es geht mal darum, ein Gefühl zu wecken und auch den Eindruck zu geben und dann darüber wirklich etwas aufbauen, zu sagen, ich kann mich auch zu Wort melden und ich habe eine Idee.
Wobei der jetzt schon mehrfach gefallene Begriff der Idee ja ein bisschen irreleitend ist, weil dann stellt man sich vor, ihr habt euch da zusammengesetzt bei einer Tasse Cappuccino und habt mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, was wäre denn und so weiter. Und das Interessante und Charmante an dem Buch finde ich ja, dass ihr im Grunde genommen gar nicht so idealistisch, sage ich jetzt mal, an die Sache herangegangen seid, sondern eher realistisch, nämlich indem ihr geschaut habt, wo in Europa gelingen interessante Dinge, die für die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich im Alltag spürbar sind als eine Verbesserung. Ich denke, das zeichnet euer Buch auch aus, dass im Grunde genommen nichts davon irgendwie utopisch in diesem Sinne ist, dass es irgendwann irgendwie irgendwo mal stattfinden könnte, sondern es ist bereits Realität, aber eben nicht überall und nicht für jeden und unter bestimmten Einschränkungen vielleicht, aber es ist schon mal ein Stück weit realisiert worden, sodass man auch auf Erfahrungen da schon zurückgreifen kann.
Und noch eine Ergänzung. Ich glaube, was wir auch versucht haben, ist, so ein Buch zu schreiben, was ein bisschen Hoffnung und auch mal wieder eine positive Vision gibt. Denn wir sind oft in diesem System, wo wir uns tagtäglich drin bewegen und wir nehmen das immer an als gegeben und dass das so sein muss. Aber wir vergessen, glaube ich, sehr häufig, dass es nicht so bleiben muss. Systeme sind ja menschengemacht und damit auch veränderbar. Und das ist was, was man sich oft im Alltag gar nicht mehr oder auch bei Erwachsenen beobachte ich das sehr häufig. Da fällt es sehr schwer, weil man das so als gegeben nimmt. Aber wenn wir uns mal vorstellen, den Vergleich haben wir auch im Buch gemacht, ja, nach 45 konnte sich ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt niemand vorstellen, dass man auf dem europäischen Kontinent im Frieden lebt oder überhaupt in den Mitgliedstaaten, dass das eine Option ist, dass Deutschland und Frankreich sich nicht mehr bekriegen würden, war damals unmöglich, undenkbar. Und jetzt zu sehen, okay, das ist ja heutzutage möglich, wenn man nämlich zusammenarbeitet oder auch, ne, entsprechend, ja, bereit ist, Systeme zu verändern. Und da haben wir eigentlich angesetzt zu sagen, okay, wie können wir denn tatsächlich dahin kommen, mal wieder eine positive Vision zu haben und das auch so das Feedback, was wir bekommen, was viele ganz erfrischend finden, dass es halt nicht nur die unfassbar erdrückende, ohnmächtig machende Lage beschreibt, die haben wir auch in einem Kapitel kurz einmal skizziert, das darf nicht fehlen, aber einfach mal zu sagen, okay, was klappt denn bisher und wie wäre es, wenn wir das mal jetzt einfach für uns alle denken?
Okay, dann gehen wir da mal rein. Ich denke, unsere Zuhörer sind ja schon hinreichend neugierig geworden, was das denn für Ideen sind. Vorab vielleicht noch, ihr beantwortet natürlich da keinerlei Vollständigkeit, aber es sind de facto 8 Ideen, die ihr in eurem Buch so ein Stück weit entfaltet. Und es gibt eine gewisse Systematik auch. Also ihr ordnet diese Ideen 5 Rechtsansprüchen zu. Welche wären das, diese 5? Das ist einmal, ich glaube, es fängt an mit dem Recht auf Mobilität.
Genau, wir haben überlegt, wie machen wir das Leben für uns alle besser? Wir geben uns das Recht auf Mobilität. Wir geben uns das Recht auf Natur. Wir geben uns das Recht auf Vereinfachung, das Recht auf Auszeit und das Recht auf Beteiligung. Das klingt erstmal total schön. Sich Rechte zu geben ist wunderbar. Aber was heißt das denn? Und diese Rechte füllen wir entsprechend mit Ideen, die es, wie ja gerade schon gesagt wurde, es in vielen Mitgliedstaaten auch schon teilweise so gelebt werden von den Bürgerinnen, nur leider halt noch nicht für uns alle. Und wenn wir mal eine rausgreifen, ich weiß nicht, Peter, hast du eine, mit der wir einsteigen sollen? Vielleicht das Recht auf Mobilität mit dem und der Titel Alle einsteigen. Ich finde, die trifft es ganz gut. Das ist ja auch eine unserer liebsten Ideen.
Ja, inwiefern ist denn dieses Recht auf Mobilität überhaupt eingeschränkt in der EU und welche Ideen eben könnten, mit welchen Ideen könnte es besser verwirklicht werden?
Also natürlich ist nichts eingeschränkt im Sinne von, also du, Katja, wir könnten jetzt gleich zum Bahnhof fahren, wo auch immer wir gerade sitzen und einsteigen und los geht's oder ins Auto. So gesehen ist es nicht eingeschränkt. Wobei, das muss man auch dazu sagen, Deutschland hat gerade Grenzkontrollen, die leider rechtswidrig sind und der Innenminister ignoriert es. Also insofern wird das immer weiter eingeschränkt. Also es ist schon eine Entwicklung, die man jetzt gerade sehen kann, dass das Schengen-Abkommen selber, das europäische Schengen-Abkommen, schrittweise abgebaut, dezimiert wird, mehr oder weniger. Aber es gibt andere Einschränkungen, die wir nicht ignorieren dürfen. Und zwar allen voran die soziale Einschränkung. Also Europa brüstet sich immer damit, dass wir in Vielfalt geeint sind. Und das stimmt ja auch so gesehen, ne? Also 27 EU-Mitgliedsländer und dann noch die Drittstaaten drumherum und unglaublich viele unterschiedliche Sprachen, Akzente, Dialekte, aber eben auch kulturell und kulinarische Angebote und so weiter. Alles ist da, alles ist irgendwo, lebt vor sich hin. Aber die Frage ist natürlich, wie erleben das die Menschen selber? Und da gibt es natürlich eklatante Unterschiede. Diejenigen, die das Glück hatten, Erasmus machen zu dürfen, konnten im EU-Ausland eine Stadt, ein Land entdecken, Menschen dort kennenlernen, die Sprache vielleicht auch lernen, oder konnten eben auch sogar eine Familie gründen, je nachdem, was sie hatten. Das heißt, das war eben für Menschen möglich oder ist für Menschen möglich, aber bei weitem nicht für einen Großteil der Menschen in der Europäischen Union oder eben den Europäerinnen und Europäern. Und die banale Idee dahinter, das Recht auf Mobilität, ist halt nicht daher, dass wir sagen, wir fahren gerne Zug und gucken gerne raus, und das tun wir auch gerne, trinken dabei auch gerne einen Cappuccino, sondern die Idee dahinter ist, wenn nachweislich der Fall ist, dass Menschen, wenn sie sich sehen, miteinander reden, verbunden sind, eben die sich kennenlernen, das Einigungsprojekt der Europäischen Union, das heißt, der Frieden dadurch gewahrt wird, dass wir eben, wie gesagt, miteinander reden und uns nicht nur auf den sozialen Netzwerken passiv-aggressiv irgendwie niederbrüllen, sondern oder eben hin und her schreiben, sondern wirklich sehen, was denkt denn die andere Person, was denkt sie denn auch über Europa, wie ist denn die Sprache zu verstehen, woher kommt sie überhaupt, welche Ängste haben sie vielleicht auch mit Blick auf ihre Geschichte, die Europa ja mehr als eindrücklich geprägt hat. Und da ist das Recht auf Mobilität, das heißt, alle einsteigen im Sinne von, ob wir jetzt sagen, eine Bank hat 100, wenn es abgeleitet aus der Deutschen Bank hat, für Europa eben, da ist es der Kernaspekt, dass die Europäische Union in der Lage, die Menschen in die Lage versetzt, sich eben zu treffen, den Raum zu geben für Mobilität, weil das ist am Ende der Dreh- und Angelpunkt, wie wir zueinander finden, ganz banal, physische Räume überwinden, aber eben auch miteinander etwas gestalten können, weil wir eben ins Gespräch kommen. Und die
Aber
Mobilität ist das A und O dabei.
also jetzt in dem Sinne nicht eine Bank hat 100, dass jetzt jeder da 8.000 Euro oder was zahlen müsste, sondern eher ein kostenfreier öffentlicher Nah- und Fernverkehr für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa. Ist das die Idee dieser Europacard?
Ganz einfach gesagt, ja. Und auch wenn jetzt einige sagen oder lachen, oh, wer soll das bezahlen? Wir haben uns gerade in Deutschland einen Tankrabatt für einige Monate gegönnt, also der uns mehrere Milliarden gekostet hat. Und fast just in diesem Moment, also nicht in diesem Moment, aber vor ein paar Tagen, einigt sich die dänische Regierung darauf, allen Menschen bis 22 kostenlosen Bahnverkehr zu ermöglichen. Es geht. Und das gibt es auch in Luxemburg. Ja, Luxemburg ist nicht so groß wie Deutschland, verstehe ich. Ist alles irgendwo denkbar. Aber ein Land einigt sich darauf zu sagen, dass bestimmte Sachen möglich sind, um Menschen mobil zu halten, um sich treffen zu können, um auch Menschen, die nicht in der Lage sind, sich eine 7.000, 8.000 Euro teure Bahncard zu leisten, eben von A nach B fahren zu können. Es geht uns auch nicht einfach nur darum zu sagen, wir führen jetzt eine Kostendebatte. Also die müssen wir natürlich in dem Zuge führen, wenn wir dann irgendwann darüber mal konsequent reden wollen. Aber dass wir von der Idee her sagen, ich wäre theoretisch in der Lage, ich wohne jetzt selber in Berlin. Ich wäre in der Lage, in den Zug einzusteigen nach Warschau und muss nicht erstmal 150 Euro hinblättern, weil so teuer ist es meistens sehr spontan, sondern kann sagen, du, ich will mir das angucken. Ich war noch nie in Warschau, muss ich wirklich gestehen, ich war noch nie in Warschau, shame on me. Aber da würde ich gerne mal hin, weil ich die Stadt verstehen will, die Menschen verstehen will, und eben auch die Ängste und so weiter. Und das ist am Ende aus unserer Sicht einer der größten Friedensprojekte, weil die Menschen sich begegnen können, anstatt, wie gesagt, übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Und Mobilität ist das A und O.
Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon gemeinsam einen Vortrag auch zu der Thematik. Und ich erinnere mich, dass du da ein ganz schönes Beispiel gebracht hast auch. Also einmal, wie erschreckend, wie soll ich sagen, gering die Mobilität teilweise oder das Unterwegssein in Europa umgesetzt wird. Also ich glaube, 40% aller Europäerinnen und Europäer waren noch nie in einem anderen europäischen Land. Das fand ich total. Also da gibt es wohl ein Gefälle zwischen dem Norden und dem Süden, aber egal, das ist immer ein sehr hoher Prozentsatz. Aber ich erinnere mich von Schülern oder jungen Leuten aus Ostdeutschland, glaube ich, waren sie, mit denen du mal von Erfahrung berichtest mit so einem freien Ticket. Könntest du vielleicht darüber berichten, weil das fand ich sehr spannend.
Unbedingt. Das war das Beispiel. Ich glaube, viele erinnern sich an diesen Sommer 2022. Das war der Sommer, wo wir 3 Monate lang das 9-Euro-Ticket hatten. Und das haben sehr viele genutzt. Ich glaube, 52 Millionen Menschen haben das in der Zeit genutzt und dadurch Deutschland und Co., also ne, mal vielleicht auch die ein oder andere Region besucht, die man sonst nicht besucht. Dann gab es aber Menschen, die bis dato gar nicht die Gelegenheit hatten, sowas zu nutzen. Meine Cousine ist Sozialarbeiterin in Rostock-Lichtenhagen und die hat mir erzählt, dass ihre Jugendlichen zum ersten Mal teilweise damit von Rostock aus nach Hamburg fahren konnten, nach Stralsund, nach Berlin, nach Wismar. Fahrten, die sonst vorher einfach gar nicht möglich gewesen wären, weil sie sich das nicht leisten können. Und das wird oft vergessen, dass ja auch Mobilität auch eine soziale Mobilität, eine soziale Dimension hat, die oft vergessen wird, die Menschen, die gut verdienen, für die ist es okay, auch mal zur Not ein teures ICE-Ticket zu kaufen. Aber wir sehen ganz häufig gar nicht, wer ausgeschlossen ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und das fand ich ganz wichtig, nochmal diesen Blick zu haben für Menschen, die sonst gar nicht überall daran teilhaben können. Und deswegen sagen wir auch, na gut, Mobilität sollte ein Gemeingut sein, vor allem ja auch mit Blick darauf, dass wir weg müssen vom Individualverkehr und hin müssen zu diesem Verkehr, wo wir gemeinsam reisen. Und natürlich, jetzt kommt das Argument, es dauert doch voll lange Zeit, wenn ich jetzt mit dem, ich würde ja so gerne mit dem Zug in den Urlaub fahren. Gutes Beispiel, mein bester Freund ist Spanier, der wohnt in Alicante und der fliegt natürlich in der Regel, weil er sonst ja 2 Tage im Zug sitzen würde. Deswegen sagen wir, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter zu dieser Idee der Europacard. Gibt es noch 7 Tage europäischen Reiseurlaub? Das heißt, wenn ich nachhaltig reise mit dem Zug, bekomme ich zusätzlich einfach noch mal 1, 2, 3 bis 7 Tage frei, um das auch zu machen. Und ich behaupte, dass dann, wenn wir noch natürlich entsprechende Investitionen in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, was ja derzeit auch gemacht wird, ist ja auch eine Priorität, da wirklich Geld reinstecken, um das zu realisieren, dann wird es immer mehr Anklang finden, immer mehr Menschen werden einfach partizipieren. Und da nochmal, was du gerade meinst, Manuel, ja, Länder wie Italien, Spanien, Polen, da hat mehr als die Hälfte die Landesgrenze noch nie verlassen. Und das ist doch so schade, denn ganz viele Menschen haben dieses Versprechen von Europa, Mobilität und Schengen und ich kann grenzenfrei reisen, noch gar nicht für sich erleben können. Und ich glaube, das hat Peter ja auch gerade schon stark gemacht, dieses einfach sich begegnen, mal wohin fahren. Auch ich bin gestern gerade aus Prag zurückgefahren mit dem Nachtzug. 5 Stunden hat es gedauert nach Berlin. Wunderbar, ich habe mich direkt mit Leuten unterhalten im Abteil und dann sind wir durch Tschechien gefahren und zack, waren wir auf einmal in Sachsen und man hat es nicht mal gesehen, denn Ländergrenzen sind ja auch gar nicht so sichtbar. Und das ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung, wo ich mir denke, ja, wäre doch toll, wenn es einfach jede und jeder machen könnte und nicht nur einige wenige.
Nochmal zu diesem Vorschlag da, dieses europäischen Reiseurlaubs. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, als Arbeitnehmer oder so habe ich meine, sag jetzt mal 20 oder 30 Urlaubstage, und wenn ich nachweisen kann, dass ich meinen Urlaub oder dass ich die Hin- und Herfahrt nachhaltig, also mit der Bahn oder mit dem Bus oder mit dem Schiff statt mit dem Flugzeug bewältigt habe, dann bekomme ich ein paar Bonustage.
Genau.
Ist dann die Frage, wird das staatlich subventioniert oder gibt es solche Modelle, wo man schon in so eine Richtung geht? Weil das muss ja auch dann in Abstimmung mit den Betrieben sein, weil das sind ja dann, je nachdem, wenn es 7 Tage sind, so ist, glaube ich, euer Vorschlag, sind ja auch für die Betriebe, sind das ja auch große Ausfälle.
Das sind auf jeden Fall Ausfälle, die aber sicherlich dazu führen, dass die entsprechenden MitarbeiterInnen entspannter zurückkommen aus ihrem Urlaub oder entspannter hinfahren. Es gibt natürlich Beispiele, wo das teilweise schon gemacht wird. In UK wird es zum Beispiel als Incentive-Programm genutzt, wo man sagt, okay, wenn ihr jetzt wirklich nachhaltig reist und es dann entsprechend nachweist, weil ihr dann das Ticket gekauft habt, später in unserer Zukunft, im besten Europa aller Zeiten, braucht es ja nicht mehr. Denn alle können ja natürlich mit Europacard dann fahren. Genau, und da kriegt man entsprechend diese 7 bis zu 7 Tage dazu. Das ist die Idee. Und klar, das ist eine Frage der Prioritätensetzung und der Entscheidung, aber das ist halt immer bei allen Ideen, die man so hat, was ist es uns wert, dass wir nachhaltig reisen oder auch nicht, Peter?
Ja, wir kommen ja gleich nochmal höchstwahrscheinlich zu dem Recht auf Auszeit, also wenn die Rechte so abklappern, aber generell bei den Ideen, die Sachen, die wir uns geben, oder jetzt auch von mir aus das Recht auf Auszeit, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber die Frage des, was bedeutet das für Arbeitgeberinnen? Ich kann es aus eigener Erfahrung sprechen, wie er selber Arbeitgeber, wenn ich das jetzt mal so kontextualisieren kann. Das, was Katja meinte, wenn die Menschen erholter wiederkommen, wenn sie Raum haben, Dinge zu erleben, neue Eindrücke gewinnen, ob das jetzt in einer längeren Auszeit ist, weil sie dort etwas tun, was sie hier, wo sie gerade physisch vor Ort sind, nicht gerade machen können, ob sie sich weiterbilden oder von mir aus auch einen Urlaub oder eben ne, einen Reiseurlaub nehmen, dadurch nachhaltiger reisen, verstehen, was bedeutet, vielleicht einen Nachtzug zu nehmen, weil man das noch nie im Leben gemacht hat, andere Gespräche geführt hat, dann mit Menschen, weil man im selben Abteil sitzt, liegt, wie auch immer. Ganz ehrlich, als Arbeitgeber habe ich da gar keinen, spüre ich da gar keinen Stress. Natürlich ist das eine Herausforderung, wie immer, wenn jemand fehlt. Und also ist es bei Krankheitsfällen genauso. Ehrlich gesagt, stresst mich mehr, dass Menschen, wenn sie oft krank sind, muss ich halt hinterfragen, warum ist das der Fall? Warum sind sie gestresst? Warum sind sie Burnout gefährdet oder so? Das sind viel größere Faktoren als Arbeitgeber, als die Frage, ob jemand ein, zwei Tage länger oder von mir aus 3, 4 Tage länger einen Urlaub nimmt oder so. Und das ist dieser Fokus auf, ist das gerade alles wirtschaftlich, ist das alles gerade noch tragbar, der führt dazu, dass wir gar nicht mehr sehen, was ist eigentlich für den Menschen tragbar. Und wir bewegen uns, wir haben ja zu Beginn dieses Gesprächs auch darüber gesprochen, wie viele Rollbacks wir haben. Wir sprechen oft in letzter Zeit, nicht nur hierzulande, aber gerade auch durch die aktuelle Regierung, davon, dass wir jahrzehntelange auch leider auch blutig erkämpfte Rechte wie Arbeitszeiten und so weiter alle rückgängig machen wollen, deregulieren wollen. Das ist für mich einer der größten Unverständlichkeiten, die wir, also ich verstehe es wirklich nicht, weil als Arbeitgeber habe ich nichts davon, mit Druck die Leute in irgendwas reinzupressen, sondern profitiere, mal ganz salopp gesagt, sehr davon, dass Menschen ausgeglichen sind. Wenn sie es nicht sind, kann ich hilft das keinem, mir genauso wenig wie dem Projekt und sonst irgendwo wem. Das heißt, die Debatte, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder nicht, ich glaube, das müsste man im anderen Podcast nochmal mit tiefer besprechen. Aber aus dem Gefühl heraus und aus meinem Alltag heraus, aus meiner Erfahrung heraus, kann ich sagen, im Gegenteil, gebt den Leuten den Raum und es wird einen unglaublichen Profit in der Hinsicht geben, dass die Menschen einfach sich selber besser kennenlernen und dadurch die Vielfalt, die sie haben, mit ins Team tragen.
Ein wesentliches Moment so der Ausgeglichenheit oder was die Leute auch aufsuchen, ist ja die Natur. Also das sich in der Natur bewegen, Zugang zur Natur zu haben. Da kommen wir jetzt, wir haben jetzt viel über Mobilität gesprochen, kommen wir im Grunde genommen auf dieses zweite Recht, was ihr in eurem Buch behandelt, das Recht auf Natur, was aber eben auch viel mit Mobilität zu tun haben, denn es ist oft verknüpft mit Reisen. Also der Ausflug in die Natur, das Erlebnis von Natur sind ja oft Ziele von Mobilität. Aber ich denke, das Recht auf Natur und Naturerfahrung sollte auch im Alltag, jeden Tag gelten und eben nicht nur am Wochenende oder im Urlaub. Welche beiden Ideen habt ihr sozusagen für die Verwirklichung oder für die bessere Verwirklichung dieses Rechts auf Natur, entwickelt oder seht ihr?
Ich habe das große Privileg gehabt, mit 16 ein Jahr lang in Schweden leben zu dürfen als Austauschschülerin und habe dort mitten im Nirgendwo im Wald mit meiner Gastfamilie gelebt und habe zum ersten Mal gemerkt, was es bedeutet, einfach so naturverbunden zu sein. Ich komme aus Rostock, ist eine Stadt. Da habe ich das damals mit 16 alles nicht ganz so wertgeschätzt, wie ich das heute tue. Und habe dann gemerkt, wie es ist, eigentlich im Einklang mit der Natur zu leben. Und wir glauben, dass es total essentiell ist, diese einerseits diese dieses Recht zu bekommen, zu sagen, ich kann in der Natur sein, die jetzt auch nicht per se privatisiert ist, sondern auch das ist ja heutzutage ein Trend, das ist egal, wo man ist. Häufig ist das ein Seegrundstück, dann kann man da gar nicht ans Wasser direkt ran oder es ist begrenzt. Und wir sagen, nee, es wäre doch total schön, wenn der Großteil der Menschen wieder viel mehr, ja, Zugang zur Natur hat und gleichzeitig auch mitbekommt, was es heißt, einfach Rücksicht auszuüben. Denn es ist das eine, dort zu sein und auch zu wissen, ja, es ist schützenswert. Und dann zu sagen, okay, ich möchte das auch bewahren, denn wie gelingt der Naturschutz, indem die Menschen überhaupt wissen, von Kindesbein an im Idealfall, dass es ein ganz besonderer wichtiger Ort ist, den man natürlich einerseits, ne, für Freizeit und Co. nutzen kann, aber auch einfach, um ein bisschen runterzukommen. Und das sogenannte Waldbaden, das kennen bestimmt viele, dieses Gefühl, was sich einfach auch breit macht, wenn man im Wald oder in der Natur unterwegs ist, was natürlich in der heutigen Zeit unfassbar wichtig ist, wo wir gefühlt alle in einem sehr hektischen, stressigen Alltag sind. Und wir sagen, okay, das, was es in Schweden gibt, aber auch in Norwegen, in Finnland und der Schweiz, auch in Schottland, das sogenannte Allemannsrecht, also übersetzt das jeder Menschrecht, zu sagen, okay, alle haben den Zugang zur Natur. Der beste Weg, unsere Natur ja zu bewahren, ist eine Vorstellung davon zu haben, wie Natur in ihren Grundzügen ja funktioniert. Und man versteht es aber nur, wenn man es öfter ja auch erlebt und ihr begegnet. Und dann lernt man sie kennen und lieben. Und dann wiederum möchte man sie bewahren. Und ich glaube, das ist was, was wir viel zu sehr in der Vergangenheit jetzt auch nicht mehr gewertschätzt haben. Natur wird immer weiter verdrängt. Und diesen Mehrwert, den wir aber haben können, den wollen wir halt stärken und vor allem, indem wir es halt für alle möglich machen. Und deswegen, warum nicht das, was in Schweden, Finnland und Co. funktioniert, für alle in Europa ermöglichen? Also ein europäisches Allemannsrecht.
Und dahinter steckt auch, also einer der Grundgedanken, wenn wir damit aufwachsen, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen, oder eigentlich umgehen müssen, damit wir davon insofern wieder sind wir bei profitieren, ne? Wie profitieren wir eigentlich davon, dass wir Waldbaden gehen dürfen, dass wir in den Park sitzen können, dort Bäume sind, die gesund sind oder wo auch immer wir uns dann aufhalten, in der Natur, sauberes Wasser und so weiter, dass wir das verstehen, und dass es keine Sache von ein Gesetz kommt und dann ist das so, sondern es ist eine Grundsatzfrage, wie wir damit aufwachsen und wie viel Verantwortung wir uns gegenseitig geben. Wir reden ja immer ganz gerne von Freiheit und Freiheit verpflichtet. Und wenn wir aber, ich kenne das aus Deutschland ja ganz gut, wir lösen alles sehr gut mit Schildern. Wenn da jetzt kein Schild steht, Winterdienst ist nicht, dann haben wir direkt schon ein Problem, weil wir denken, ja, wer macht das denn dann? Und wenn wir damit groß werden, zu sagen, wir haben dieses europäische Allemannsrecht und man geht, oder jeder Mensch recht, und wir gehen insofern verantwortungsvoll damit um, wird es natürlich immer irgendwo schwarze Schafe geben, aber darum geht es gar nicht. Im Kern geht es darum, zu verstehen, dass Natur nicht etwas ist, was ich nur konsumieren kann, sondern was man nachhaltig verstehen muss, indem man sich damit auseinandersetzt und dann auch insofern stark davon profitieren kann, weil es eben einem deutlich mehr zurückgibt, als man denken kann. Und dieser Gedanke, der in einigen Ländern oder jetzt in dem Fall in Schweden ja schon real ist und seit Jahrzehnten, beziehungsweise Jahrhunderten der Fall ist, den wollen wir europäisch denken. Ihr
Und
habt da
vielleicht
noch
noch
eine?
eine Mini-Ergänzung, gerade mit Blick auf, ne, wenn man uns die Zahlen anschaut, Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent. Wir müssen also sorgen, dass, dafür sorgen, dass wir nicht von Hitze auf Hitze gehen, sondern einfach wieder zurückkommen zu Städten und auch Grünflächen, wo wir merken, jeder kennt das ja, wenn man mal in der Sonne ist und dann durch den Wald fährt. Das ist ein Unterschied von mehreren Grad. Warum schaffen wir nicht weiter für uns alle grüne Inseln? Aber dafür müssen wir halt auch genau das erleben können, sonst funktioniert es halt auf Dauer nicht.
Genau, das ist ja sozusagen der zweite Vorschlag in diesem Recht auf Naturteil, eine, ihr nennt das ein 15-Minuten-Oase, dass also jeder, der in der Stadt lebt, das Anrecht hat, innerhalb von 15 Minuten irgendwie eine funktionierende und auch hinreichend beschattende Grünfläche, also nicht irgendwie nur so ein Rasen, zu erreichen. Da gibt es ja auch andere Formeln da in der Städteplanung, dieses 3, 30, 300, also jeder Mensch soll von seinem Zuhause drei Bäume sehen können und jedes Viertel soll eine Baumkronenbedeckung von 30% haben und 300 Meter soll die nächste Grünfläche entfernt sein und so weiter. Ich würde gerne nochmal einen Schritt weitergehen. Auch ein Recht, das irgendwie mit Mobilität zu tun hat, aber auch mit sozialer Mobilität zu tun hat. Dieses Recht auf Auszeit, wie ihr es nennt, was hat man sich dahinter oder wie könnte das besser realisiert werden? in dem derzeitigen Europa.
Katja, willst du wieder?
Das ist mein absolutes Lieblingsrecht.
Wusste ich.
Ich habe das, häufig kann ich Formate moderieren zum Thema Europa und dann frage ich immer, wer war da mal länger als 2 Monate im Ausland? Und dann gehen die Hände hoch. Was natürlich nicht überraschend ist, denn Menschen, die selber mal im Ausland waren, sind in der Regel sehr proeuropäisch eingestellt, also auch häufiger auf diesen Veranstaltungen anzufinden. Und die Forschung legt das aber auch nahe. Menschen, die im Ausland gelebt haben, werden offener, empathischer, inklusiver, unabhängig davon, ob sie vorneugierig waren. Und ne, allein diese Vielfalt zu erleben, ist natürlich persönlichkeitsverändernd und fördert auch einfach ein Verständnis von ja, proeuropäischen Einstellungen und Zusammenhalt. Und wir denken uns so, okay, es gibt ja so Erasmus, das auch eins der Friedensprojekte der EU, ja, das ist ein Projekt, was ja sehr vielen Studierenden in der Vergangenheit, jetzt auch Auszubildenden, die Gelegenheit gibt, im Ausland zu sein und für eine gewisse Zeit eine andere Kultur einzutauchen. Großartig. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ja, ne, 4 von 10 Personen noch nie außerhalb ihres Landes waren und das auch bis dato einfach noch nicht so viele erlebt haben. 16 Millionen, das ist natürlich seit 87 jetzt einerseits eine große Zahl, aber im Vergleich zu, dass wir 450 Millionen in der EU sind, eine kleine Zahl. Und wir sagen, das hängt ja auch oft so ein bisschen vom, vom Geldbeutel ab oder auch, ne, bin ich bereit, woanders hinzugehen? Kann ich mir das leisten in meinem jetzigen Leben? Und wir sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir das angelehnt an das österreichische Bildungs Karenzmodell großdenken. Und zwar so, dass es eigentlich Erasmus für alle ist. Nicht nur für junge Menschen, die jetzt in der Ausbildung oder im Studium sind, sondern wirklich für jede und jeden. Einmal im Leben bekommt man das Recht auf sein europäisches Jahr. Wie funktioniert das genau? Das kann man sich nochmal überlegen. Okay, ich habe vielleicht, mache ich das nach der Schule, ich mache es nach dem Studium. Ich kann es aber auch machen, wenn ich vielleicht die Familie gegründet habe, in meinen 50ern stehe und sage, Mensch, wäre doch toll, wenn ich nochmal ins Ausland gehe. Denn was wir ganz häufig vergessen ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir viel zu wenig in uns investieren, wo wir Weiterbildung wissen, das ist wichtig, aber wir leben das ganz häufig nicht. Und in der Zeit, wo auch die Jobs sich verändern, wo man sehr selten sein Leben lang in dem gleichen Job arbeiten wird, braucht es ja eine Flexibilität und auch dieses über den Tellerrand hinausblicken. Und angelehnt an das Projekt oder an das Programm, dieses Bildungskarenzmodell aus Österreich, haben gesagt, toll, dass die das hatten. Da konnte man sehr einfach 2 Monate bis 1 Jahr lang sich weiterbilden. Es musste gar nicht so jobnah sein, es konnte alles Mögliche sein. Das Gute ist aber, man hat eine Jobgarantie und man bekommt in der Zeit vom österreichischen Arbeitsmarktservice entsprechend eine Entlohnung. Wichtig ist nur, dass man eine Mindestanzahl, ich glaube, es sind 20 Stunden, sich weiterbildet. Großartig. Jetzt leben aber ja nicht alle in Österreich, aber wäre doch schade, das nicht vielleicht auch mal weiterzudenken. Und wir haben das mal so ein bisschen skizziert an einem Beispiel mit Anna, fiktive Person, die Sozialarbeiterin ist und genau, überlegt hat, okay, wäre doch schön, wenn ich irgendwie, ich merke, es gibt da so einen Bedarf für digitale Werkzeuge. Ich habe gehört, in Schweden ist ein besonders gutes Sozialstaatssystem. Vielleicht gehe ich dahin und guck mir mal an, wie die das machen. Und dann geht Anna halt für ein Jahr dahin und kommt dann zurück, in der Regel aber mit, ja, Erfahrungen, wertvollen Impulsen, die für ihre Arbeit sicherlich, ne, wenn sie jetzt in Österreich zum Beispiel lebt, von Vorteil sind. Aber natürlich ist die Idee, dass man dann, ja, man kommt zurück mit einem kulturellen, mit einem sprachlichen Erwerb oder auch einfach mit einer Erfahrung, die dann für zu Hause natürlich von Vorteil ist. Und warum, ja, machen wir das nicht schon längst? Und das ist eine Idee, die hat in Österreich, sag ich mal, den Anfang genommen. Auch die wurde ja zurückgestutzt auf das auf die Weiterbildungszeit, aka, ne, man muss, es ist weniger finanziert. Man sieht auch da wieder den Einfluss von, konservativen, rechtskonservativen, rechtsextremen Regierungen, merkt man überall. Und umso wichtiger zu sagen, okay, lasst uns auch dieses Best-Practice-Beispiel nehmen und das uns allen Europäerinnen schenken. Bis zum Eintritt vom Renteneintrittsalter zum Beispiel.
Ja, wobei der Begriff Recht auf Auszeit ja ein bisschen fast irreführend ist, weil da denkt man so an so ein Sabbatical. Letztendlich auch so, also ist es in Österreich so, aber auch so, wie du es jetzt geschildert hast, ist es ja eher ein Recht auf sich weiterbilden, lebenslanges Lernen ist so ein Schlagwort. Also es geht ja nicht darum, nur bezahlten Urlaub zu
Das auf
machen.
gar keinen Fall, vollkommen richtig, aber die Auszeit von dem, wie man bisher vielleicht
Ja.
gearbeitet oder gelebt hat, kann man schon sagen. Und warum ist das eigentlich so eine gute Idee? Denn wenn ich mal woanders war, ich werde wo reingeworfen, wo ich auch mal zum ersten Mal jetzt fremd in Anführungsstrichen bin, Stereotype werden abgebaut. Ich sehe, dass Vorurteile schmelzen, weil ich einfach mitbekomme, ah, es ist ja gar nicht so, wie ich immer dachte. Und wir glauben tatsächlich, dass das einen Riesenunterschied machen, wenn sehr, sehr viele Menschen dieses Recht hätten, weil dann sicherlich es weniger antieuropäische Tendenzen oder auch demokratiefeindliche Meinungen gäbe.
Ich würde gern mit bisschen mit Blick auch auf die Uhr Ein weiteres Recht, zu dessen Verwirklichung ihr zwei Ideen entwickelt habt, nämlich das Recht auf Vereinfachung, nur ganz Streifen, Kurzstreifen, um dann nämlich noch auf den vermutlich radikalsten Vorschlag zu sprechen kommen, den man in eurem Buch finden kann. Aber Peter, kannst du vielleicht nur wenigstens zwei, drei Sätze sagen, was ihr da unter diesem Recht auf Vereinfachung euch gedacht habt oder schon auch in Europa realisiert seht, in einzelnen
Ja,
Ländern?
zwei, drei Sätze ist eine Herausforderung, würde ich
Mach es
sagen.
einfach.
Machen wir es einfach. Ja, ich meine einfach, vielleicht direkt an die Zuhörerin jetzt gewandt. Jede und jeder von euch kennt das. Wer war das letzte Mal auf der Behörde? Wer ist zur Behörde gegangen? Wer war genervt davon? Weil man entweder keinen Termin bekommen hat oder wenn man einen Termin bekommen hat, hat es sehr lange gedauert, dass man einen Termin hatte. Oder man musste dorthin, um das Einfachste auf der Welt zu beantragen, wo man sich doch eigentlich denkt, hätte ich auch einfach online machen können. Warum muss ich da auftauchen? Unsere Idee ist genau, da hinzugehen. Wir reden viel über Entbürokratisierung gerade, nicht im Guten immer nur und sehr oft auch getarnt als wir wollen jetzt hier gerade Klimaschutz und andere Sachen gar nicht mehr haben und abbauen oder deregulieren. Aber wenn wir Entbürokratisierung mal ernst nehmen, dann fangen wir bei uns Bürgerinnen und Bürgern an und sagen, die Europäische Union oder wir als Europäerinnen und Europäer haben das digitale E-Postfach. Wir haben uns das in Estland genau angeschaut, beziehungsweise auch andere Länder, aber Estland ist da mit am fortschrittlichsten. Dort kann man so gut wie alles digital machen, wirklich alles, drei Dinge nicht. Man kann nicht heiraten, sich scheiden lassen oder eine Immobilie kaufen. Und darüber kann man diskutieren, warum das der Fall ist. Ich glaube, es leuchtet ein. Und wir sagen, lass uns das bitte mal europäisch machen, wenn ich irgendwo hinziehe. Und dabei geht es nicht darum, ob ich jetzt von Berlin nach Warschau oder sonst wo, sondern ich könnte, weiß nicht, ich ziehe nach Potsdam jetzt zum Beispiel oder auch nur innerhalb Berlins um. Aber eben auch nach Warschau oder wo auch immer mich das gerade hinzieht. Es ist digital lösbar und es ist machbar. Und wir sind 27 Länder. Wir arbeiten gerade an 27 unterschiedlichen Systemen. Wir haben die Best Practices. Lass uns das bitte anwenden. Es würde das Leben so viel einfacher machen. Und ich bin oder wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die Menschen direkt sagen würden, das brauchen wir. Das ist das Einfachste überhaupt. Und im Kern ist es aber so revolutionär, dass die Europäische Union endlich ein paar Dinge wirklich mal überarbeiten muss. Und zwar zum Beispiel die Frage, wie wir denn die Steuern austauschen und so weiter und so fort. Also es ist im Grunde das Beste, was wir uns vorstellen können, wenn es darum geht, dass das im Alltag direkt spürbar ist. Egal, was ich habe. Von Versicherung bis Behördengänge bis sonst was.
Aber trotzdem nur so ein kurzer kritischer Zwischenruf. Ist nicht das, was da als Vereinfachung daherkommt, auch eine Form von Zwang? Also Stichwort digitale Souveränität. Es müsste doch auch ein Recht auf analoges Leben geben.
Ist ein guter Punkt.
Gibt es da in Estland, ich weiß nicht, wie gehen diese Länder damit um? Es gibt da viele Menschen, altersbedingt oder aber auch aus Überzeugung, die sagen, nein, ich will nicht alles, ich will auch Begegnungen haben, ich will nicht alles nur an in meinem Rechner machen oder ich kann es nicht oder wie auch immer.
Interessanterweise, ich nehme so das Beispiel Dänemark, wir haben uns natürlich auch andere Länder angeguckt und in der Recherche damals fiel auf, dass witzigerweise die älteren Generationen viel digitaler unterwegs war als die jüngere. Also nicht total
Die
spannende.
Dänen.
Ja, fand ich total spannend. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wäre ein Fehler. Ich habe es dann doppelt und dreifach geprüft, wir hatten auch in der Ursprungsvariante vom Buch erst nochmal Dänemark mit drin. Das haben wir dann aus der Länge heraus kürzen müssen. Aber natürlich, es ist ein total valider Punkt. Was ist zum Beispiel, wenn es ausfällt? Ne? Das haben wir bei der Energiewende ja auch. Was ist, wenn die Smart Meter ausfallen? Dann kollabiert das System und so weiter und so fort. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ich will diese Briefe nicht mehr und so weiter und so fort. Aber es geht darum, dass es tatsächlich, oder ich will den Menschen auf der Behörde jetzt nicht treffen, weil ich keine Lust auf diesen Menschen habe. Vollkommen richtig, alles valide Punkte. Es geht nicht nur das Entweder-Oder. In Dänemark gibt es weiter Post und es gibt weiter Dinge, die analog erledigt werden müssen. Es ist ja auch nicht alles digital, was man machen muss, aber es geht zum Teil darum, und das ist einer der Aspekte, woher wir auch nochmal kamen. Ich habe selber ja auch im EU-Ausland gelebt, also in Belgien, beziehungsweise auch mal in Niederlande, und ich bin nicht so, in Anführungsstrichen, sprachbegabt, dass ich das jetzt alles fließen kann und so weiter. Und es ist einfach eine Herausforderung. Es ist schon eine Herausforderung für mich, die deutsche Sprache, also die deutsche Behördensprache zu verstehen, weil ich gefühlt manchmal den Eindruck habe, ich bin schon mit einem Schritt im Gefängnis, weil ich irgendwas vergessen habe. meinen die gar nicht so, wenn sie mir jetzt so einen Brief schicken oder so, aber es ist manchmal so, kennt das ja selber, ein bisschen Panik aus, geht man, also hat man so einen Panikmoment, weil man denkt, oh Gott, das Finanzamt schreibt. Es geht einfach darum zu sagen, welchen Service geben wir uns? Wie machen wir das Leben erstmal leichter? Und wie gesagt, nicht darum, wir machen jetzt alles digital und wenn du es nicht mitmachst, dann bist du nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Auf gar keinen Fall. Es geht auch nicht darum zu sagen, ab dem 1.1., keine Ahnung, 2027 haben wir dieses digitale E-Postfach und alles andere verfällt. Es gibt ja Übergangszeiten. Und am Ende kann man auch sagen, es ist auch eine Art von Fortschritt. Also wir lösen ja auch diesen Podcast gerade so, dass wir uns digital treffen. Und ich wünschte mir natürlich auch mehr Begegnungsorte, keine Frage. Kommt ja auch wieder. Ist ja auch so ein Trend jetzt wieder, dass man mehr dazu macht. Aber in erster Linie geht es darum, wie wir das Leben innerhalb der Europäischen Union mit den vielen Hürden, die wir haben, sprachlich, Behörden, unterschiedliche Gesetze und so weiter, dass wir das so vereinfachen in einer digitalen Ebene, weil die oft, sagen wir mal, einfach nicht verständlich ist. Es gibt unterschiedliche Gesetze, es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Und wir versuchen, Staat, also jetzt in dem Fall, reden wir mal vom europäischen Staat, in Anführungsstrichen, so zu drehen, dass das als Service da ist und nicht als Hürde zu sagen, wenn ich jetzt wirklich die Idee hätte, ich will ins EU-Ausland ziehen, dass ich dann eben Gesetze nicht ignoriere, weil ich sie nicht verstehe, weil ich die Sprache nicht verstanden habe oder weil ich es einfach, weil es mir nicht bewusst war, und dass man das einfach umdreht und sagt, okay, du willst nach Warschau ziehen, dann mach das gerne. Achte auf die drei Dinge, aber du musst nur das und das ausfüllen. Hier sind die Sachen und wir übersetzen dir das und das ist kein Problem. Also es ist wirklich eine Service-Dienstleistung und nicht als du musst das jetzt tun und vor allen Dingen nicht, und das ist auch nochmal ein Thema wahrscheinlich für einen anderen Podcast, Stichpunkt digitale Souveränität, aber eben auch digitale Überwachung. Wir wollen nicht das System China, wo wir alles ranken, was man eben falsch gemacht hat und so weiter und so fort. Und wir wollen natürlich auch nicht das System USA, wo zwei Firmen alles dominieren. Und da ist es aus unserer Sicht einfach elementar wichtig zu überlegen, gerade weil ja die Esten oder auch andere Länder schon bewiesen haben, wie sie es unabhängig von anderen Systemen machen können, dass wir diese Systeme nutzen, anstatt eben auf die Systeme zuzugreifen, die wir sehr, sehr stark aus unserer Demokratie raushalten sollten.
Ja, prima. War ja jetzt dann doch noch, noch gehaltvoll über diesen Punkt gesprochen.
Tut mir leid.
Nein, nein, ist ja gut. Kommen wir abschließend vielleicht noch zu einem Recht, oder nicht nur vielleicht, sondern unbedingt zu einem Recht, das in gewisser Weise den anderen irgendwie übergeordnet ist, weil es die politischen Ebenen anspricht, auf denen über all diese anderen Rechte und deren Verwirklichung entschieden wird, nämlich das Recht auf Beteiligung. Konkret die Frage, wie Entscheidungsprozesse auf EU-Ebene so geführt werden können, dass nicht nationale Partialinteressen immer wieder überwiegen, sondern die gesamte Bevölkerung innerhalb der EU sich repräsentiert fühlen kann. Dafür wäre eigentlich nach meinem Dafürhalten das EU-Parlament der richtige Ort, dessen Rechte es allerdings zu stärken gelte. Ihr hingegen habt ein anderes EU-Organ im Blick, den Europäischen Rat. Warum habt ihr euch darauf kapriziert, den zu renovieren oder zu reformieren oder gar abzuschaffen?
Abzuschaffen ist das Stichwort. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, dass gerade die nationalen Interessen sehr, sehr stark in der EU einfach präsent sind. Das liegt auch am institutionellen Gefüge. Das ist der einzige Partnerbuch, wo wir darauf mal Bezug nehmen. Im Europäischen Rat sitzen ja die Staats- und Regierungschefinnen, also Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk und Co. Und die haben natürlich oft das Interesse, ja, das Beste für ihr Land rauszuholen. Das haben wir ja seit Jahren auch beobachtet, wie Viktor Orban das macht. Denn dort im Rat wird ja mit Einstimmigkeit entschieden. Und das ist eine der Ursachen, warum wir in vielen großen Herausforderungen auch nicht vorankommen. Und wir sagen, das hat Robert Menasse, der uns ja netterweise das Vorwort formuliert hat, auch schon gefordert, den Europäischen Rat abzuschaffen. Da gehen wir total mit. Das ist jetzt auch nicht das Unerhörte. Würden viele sagen, es ist unerhört, weil es sehr radikal ist. Wir gehen aber noch mal einen Schritt weit. Und jetzt wird es richtig unerhört, dass man sich bitte festhalten solle. Was wir ja für ein gutes demokratisches System brauchen, ist, dass es allen Menschen ermöglicht, sich aktiv einzubringen und vor allem diejenigen, die am längsten von den Folgen der heutigen gemachten Politik und den Konsequenzen betroffen sind. Und wer ist denn das? Die Jugend von heute, sagen wir immer so gerne, das ist ja die Zukunft und das ist so entscheidend. Was sie aber gerade nicht hat, ist Macht mitzuentscheiden. Das ist ein Riesenproblem, auch gerade mit Blick auf den demografischen Wandel oder wenn man sich anschaut, wer sitzt denn so im Europäischen Parlament, wer sitzt denn in den nationalen Parlamenten, das sind eher Menschen 50 plus, alt, weiß und häufig grauhaarig und da gilt es, das Ganze mal zu ändern. Wir würden also jetzt vorschlagen, wir führen neben dem Parlament, wir sind großer Fan vom Parlament natürlich, auch wir sind dafür, dass es ein Initiativrecht haben soll, großartig, neben dem Rat, wo ja die Fachministerin drin sitzen, die dürfen auch bleiben, dann aber eine dritte Institution hinzukommen, und zwar der Europäische Zukunftsrat. Und der setzt sich zusammen aus Menschen zwischen 16 und 35 aus der sogenannten Jugendzivilgesellschaft, also Menschen, die, ob es jetzt in einem Sportverband ist, ob es in einem migrantischen, im Klimaverband, whatever, es gibt ja genauso wie es für Erwachsene viele Möglichkeiten gibt, sich gesellschaftlich zu engagieren, auch das für Junge. Und wie wäre es, wenn wir die einfach mit an jeder Gesetz mit entscheiden lassen müssen, dass sie genauso wie im Europäischen Parlament mit einfacher Mehrheit zustimmen müssen, damit das Gesetz in Kraft tritt. Denn wir reden immer von Generationengerechtigkeit, das ist so wichtig und entscheidend ist, aber wir leben es nicht. Und gerade diejenigen, die jung sind, sind diejenigen, die am wenigsten irgendwie mitentscheiden können. Und jetzt sagen wir, das ändern wir. Wir drehen den Spieß mal um und sagen, ihr bekommt jetzt mal nicht nur Beteiligungstheater, ihr werdet nur gefragt, ihr dürft mitwirken. Nein, ihr dürft tatsächlich mitentscheiden und eure Stimme ist genauso viel wert wie im Europäischen Rat und im Rat und im Europäischen Parlament.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend mit diesen ganzen
Ja.
Räten, die man da hat. Also der Europäische Rat, das ist also das, was dann immer diese EU-Gipfel sind, wo eben nur Merz und Co. sich treffen, und dann der Rat der Europäischen Union. Das ist das, was man normalerweise den Ministerrat nennt. Dann gibt es noch den Europarat. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Ich würde dennoch, also du hast zwei Schritte gedanklich gemacht. Das eine war diese Blockadepolitik innerhalb des Europäischen Rats, also Stichwort Viktor Orban, der über Jahre im Grunde genommen alle vernünftigen Entscheidungen torpediert hat. Da könnte man doch relativ leicht das Problem in Anführungszeichen lösen, indem man sagt, dieses Vetorecht gibt es nicht und wir machen das nach Mehrheit oder qualifizierte Mehrheit. Da gibt es ja auch noch verschiedene Differenzierungen. Und ich habe so das Gefühl zumindest, dass man sich da auch auf diesen Weg schon gemacht hat, also dass man da jetzt gelernt hat von dieser Ära Orban und da irgendwie, also die Geschäftsordnung, sagen wir mal so, des Rats ändern. Dann wäre für mich dieser Punkt irgendwie geklärt. Das andere ist natürlich das, was du sagst, wie kommen die jungen Menschen, die am meisten von den ganzen politischen Entscheidungen betroffen sind, kommen die da überhaupt vor und wie können sie stärker vorkommen? Da wäre natürlich auch die Frage, ob man das nicht, keine Ahnung, auf andere, also warum da jetzt wieder so eine, wie soll ich sagen, eine Bevorzugung auch wieder einer Bevölkerungsgruppe, muss nicht das Ziel sein, wie über Bürgerräte oder so, die ja auf andere Weise zusammengesetzt sind, möglichst repräsentativ die Bevölkerung. Weil es ist ja nicht nur so, also wir profitieren ja auch zum Beispiel von der Erfahrung älterer Generationen. So, das würde man dann komplett aus diesem Rat wiederum ausschließen. Also wäre das nicht auch denkbar?
Also das sehe ich ganz anders tatsächlich, denn eine Bevorzugung ist es ja nicht. Denn wenn wir uns anschauen, wer denn in den Institutionen sitzt, sind das ja keine sehr jungen Menschen. Ich verstehe Generationengerechtigkeit so, dass alle zu Wort kommen und auch gehört werden können. Das ist aber derzeit ja nicht der Fall. Es ist also keine klassische Bevorzugung. Ganz im Gegenteil, wir würden das einfach versuchen, wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen und auch eine Balance zu schaffen, denn Demokratie heißt ja auch, dass alle möglichst daran teilhaben können. Und warum, wir sagen immer, Demokratie ist so wichtig, aber wir müssen es ja auch wirklich erleben und von Anfang an lernen. Und ich würde ganz anders argumentieren, dass klar haben ältere Generationen anderes Wissen und andere Kompetenzen meinetwegen. Aber umso wichtiger ja, die Jungen genauso mitzudenken, denn die haben ja ihre eigene Lebensrealität, sind von all den Dingen sehr stark betroffen, egal welches Thema, ob es Inflation ist, ob es die Wehrpflichtdebatte ist, ob es die Klimakrise ist, alles Dinge, die sie früher oder später stark spüren werden. Also umso wichtiger ja auch sie mit reinzunehmen. Und deswegen würde ich genau sagen, ist es, wenn wir eines Tages da sind, dass es repräsentativ ist, super gerne, aber davon sind wir leider noch meilenweit entfernt.
Ja gut, also
Also.
dieses mit reinnehmen da, ich glaube, also hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Dissens. Ist ja immer die Frage, also quasi, ihr wollt ja im Grunde genommen denen oder schlagt vor, den Kreis von Merz, Macron et al. Aufzulösen zugunsten eines Zukunftsrats, der nur mit jungen Menschen zwischen 16 und, ich weiß nicht, 30 oder so besetzt ist. Das ist ja
Ja,
nicht, das ist ja mehr wie nur mit reinnehmen.
aber es ist ja nicht so, dass Merz, also die deutsche Regierung ist ja weiterhin genauso vertreten. Also wir haben immer noch den Europäischen Rat, wo die Fachministerinnen drin sitzen, der jeweiligen Regierungen. Also das, nur weil jetzt Merz dann nicht mehr vielleicht das Veto einlegen kann, fair enough. Trotzdem ist es ja so, dass sowohl im Parlament, im Europäischen als auch im Rat sehr viele Interessen ja vertreten werden. Aber ne, im Europäischen Rat, jetzt kriege ich mir durcheinander, im Europ Moment, im Rat der EU ganz klar nationales Interesse, was wollen wir denn? Und auch da ist ja auch gerade Deutschland auch ein Land, was stark blockiert und teilweise auch nicht immer schaut, dass das wirklich für die nächste Generation von Vorteil ist. Wenn wir zum Beispiel beim Klimagesetz uns anschauen, wie viel Widerstände es da gab, denke ich mir, okay, wäre doch total schön, wenn wir einfach dann nochmal so einen Jugendcheck haben. Bei allen Gesetzen ist das dann wirklich generationengerecht. Und da sieht man ja auch in der Klimabewegung, Fridays for Futures hat ja vorgemacht, wie stark und wichtig es ist, dass wir auch da einen Korrektiv haben, wo dann junge Leute ja auch in dem Fall gesagt haben, so wie das Klimaschutzgesetz jetzt ist, ist das überhaupt nicht konform mit den Zielen, die wir uns gesteckt haben. Und da, glaube ich, wäre es total wichtig, das stärker nach vorne zu bringen. Denn für unsere funktionierende Demokratie brauchen wir auch Nachwuchs, der Bock hat, sich in diese Demokratie wirklich einzubringen, sie mitzugestalten. Und das wird gerade ja auch stark erschwert einfach.
Ja, vielleicht nochmal so zwei Gedanken dazu, weil natürlich, Manuel, du hast natürlich recht, ne? Wenn man das eine Vetorecht durch das andere Vetorecht ersetzt, ist man dann nicht wieder bei Vetorecht.
Was ist ja
Soweit,
kein Vetorecht?
ja,
Einfache Mehrheit ist kein Vetorecht.
das stimmt. Aber natürlich droht sozusagen eine Art von weiterer Blockade nur an anderer Stelle, in Anführungsstrichen. Ich glaube, um einfach mal den Raum zu öffnen, warum wir das mit reingenommen haben. Es war auch übrigens, und es ist auch ein sehr kontroverses Thema bei uns natürlich, weil ich glaube, was wir hier haben, ist Gedanke eins, ist das Verständnis von Demokratie in Zeiten von Demografie. Also wir erleben eine alternde Gesellschaft. Es ist leider einfach Fakt, egal in welchem europäischen Land das der Fall ist, aber auch unabhängig von Europa ist das dasselbe Dilemma. Das heißt, selbst wenn sich alle Jugendlichen oder jungen Menschen heute zusammen verbünden würden und sagen würden, wir wählen nur in diese eine Richtung, wäre es tatsächlich sehr, sehr schwer, schon eine Mehrheit dafür zu gewinnen. Das heißt, die fragmentieren sich sowieso schon in den verschiedenen Parteien und dadurch in verschiedenen Fraktionen und dann wiederum in verschiedenen Stimmen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man so will, haben wir eine Altersdemokratie. Das ist einer der Gründe zu sagen, es braucht ein Korrektiv, wenn es darum geht, jungen Menschen Demokratie schmackhaft zu machen, ganz banal, aber eben auch denen eine Stimme zu verleihen. Und ja, jetzt könnte man darüber diskutieren, und das ist ja jetzt schon der Fall, ist das dann auch demokratisch und so weiter, aber Demokratie muss sich eben auch, sagen wir mal, den Realitäten stellen, und da haben wir gesagt, eine der Lösungen könnte eben das sein. Und der zweite Gedanke dahinter ist, dass ich will jetzt nicht sozusagen Katja widersprechen im Sinne von Fridays for Future hat gezeigt, dass es ein Korrektiv ist. Nicht überall war Fridays for Future so groß wie in Deutschland. Das muss man kurz auch kontextualisieren. Aber was es halt umso wichtiger zeigt, ist, dass selbst wenn eine große Bewegung wie die deutsche Fridays for Future Bewegung so einen Impact hat, oder auch zusammen mit anderen Ländern, aber eben gerade ausgehend aus Deutschland auch so einen großen Einfluss hatte, umso wichtiger ist es doch, dass wir die jungen Menschen aus eben Ländern hören, die wir fast nie auf dem Schirm haben. Was ist denn mit Malta? Was ist denn aber eben auch mit Rumänien, Bulgarien und Co., wo junge Menschen so desillusioniert von ihrer Demokratie sind, weil Korruption und Co. dort eben schon noch einfach ein Thema ist, was vielleicht hier bei uns nicht so ein Riesenthema ist, aber wo sie sagen, Europa wird dort als Hoffnungsanker verstanden, in dem Sinne, dass Europa dafür sorgt, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eben kein Selbstbedienungsladen sind, wie Orban das lange Zeit verstanden hat. Also ich will nur zwei Gedanken reingeben, ohne, weil das wieder ein Podcast für sich ist. Wir merken, bei jedem Thema ist es ein Podcast für sich. Aber das sind so zwei Gedanken, wo wir sagen, das ist so unerhört, jetzt kommen wir wieder zum Titel, dass man schon merkt, ja, wir müssten eigentlich mal darüber nachdenken, wie geben wir jungen Menschen eine Stimme in der europäischen Zukunft, die wir uns da eigentlich, die wir haben wollen. Also zumindest sind wir uns ja einig, dass wir eine europäische Zukunft haben wollen. Und da war ein Punkt zu sagen, eben weil die Krisen der Zeit so gigantisch und auch alles, was wir heute beschließen, so nachhaltig auf die Sachen wirkt, die dann noch kommen mögen, die wir uns auch gar nicht vorstellen können. Eben Klima ist ein Beispiel, aber die biologische Vielfalt, die Abnahme des Ganzen ist ein anderes, also Ökosysteme, Ökosystematiken und so weiter. Aber eben auch wirtschaftliche Fragen. Wie abhängig sind wir in 10 Jahren von technologischen Aspekten, ob jetzt KI oder Halbleiter oder was auch immer, ne? Die Entscheidungen werden ja heute getroffen. Und das muss am Ende eine junge Generation ausbaden, weil die heute jung ist und die dann älter ist und dann die Kosten tragen muss. Und da sagen wir, der Zukunftsrat ist eine Option. Und wie du das schon selber sagtest, ein sehr streitbares Thema. Aber es ist gut so. Lass uns diskutieren.
Naja, also ich merke selber, ich bin ja auch hin und her gerissen, wenn ich jetzt an diesen Zukunftsrat denke und da lauter Fridays for Futures Aktivisten drin sehe, wo ich sage, ah super, mach mal. Aber wenn ich dann sehe, wie das Wahlverhalten gerade auch junger Wähler bei auch der Erstwähler zugunsten der AfD oder wenn ich mir die Jugendorganisationen von Parteien wie der CDU anschaue, die oft reaktionärer sind wie die Mutterpartei. Dann habe ich da so meine Zweifel, ob die Zukunft wirklich in den Händen der Jugend immer in guten Händen ist.
Aber ist das nicht auch gerade ein total spannender Punkt? Weil ist nicht zum Beispiel die Frage, dass junge Menschen sich, ich sage jetzt auch mal ganz salopp, sich radikalisieren, eben weil sie kaum Beteiligung spüren oder
Ja,
weil sie auch
klar.
einen Ohnmachtsgedanke spüren?
Ja, sicher.
Und das ist so ein, also ne, jetzt kommen wir schon fast ins Soziologische, da müssen wir nochmal, glaube ich, einen anderen Expertinnen, Experten hier ranholen, der das nochmal erläutern könnte. Aber der Verdacht erhärtet sich ja mit jeder Wahl mehr, dass eben die Radikalisierung auch daher kommt, dass man eben sagt, okay, ihr werdet nicht gehört, aber hier ist die Deutschlandflagge und du darfst wieder wer sein, du darfst stolz sein und darfst mal ein bisschen rebellieren und so weiter. Und von mir aus rebelliert im Zukunftsrat, tut's europäisch und das Korrektiv, dann gibt's ja auch wieder auf der anderen Seite des Ganzen, das Europäische Parlament idealerweise und so weiter und so fort. Also, ne, es gibt schon Mechanismen, aber bitte lass uns das europäisch denken, und fühlen.
Okay. Ja, prima. Also interessant, es war ja auch, glaube ich, bei dem Vortrag, Katja, hast das ja auch gemerkt, das war so der Punkt, wo dann irgendwie alle ganz wach waren und auf einmal anfingen, da was zu verteidigen. Wie man
Das waren die Älteren, die da einiges verteidigt haben, muss ich hier
Genau.
nochmal reingeben. Und man darf auch nicht vergessen, wer wählt dann am meisten die AfD? Das sind halt die 50-plus-Menschen und nicht die Jungen. Das ist auch nochmal wichtig, das nochmal gerade zu rücken.
Okay, gut, also wir sind in der Schlussrunde. Also wenn ich jetzt so auf das Gespräch zurückschaue, auf die vielen Vorschläge, die ihr macht, so gibt es ja für jeden sozusagen einen Anker in der Realität. Auch jetzt hier mit dem Jugendzukunftsrat, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber im Europarat gibt es so eine analoge Struktur auch, die auch erfolgreich arbeitet. Jeweils Vorbilder, die man wahrscheinlich nie eins zu eins übernehmen und dann einfach auf die EU so skalieren könnte, von denen man jedoch lernen und sich inspirieren lassen kann. Und genau das, also eine Inspiration, ja Vision, wie ein gutes Leben für alle in Europa aussehen und politisch organisiert werden könnte, das ist ja das, was ihr in den aktuellen EU-Debatten vermisst und denke, da seid ihr auch nicht alleine. Gleichzeitig springt ein, wenn man euch zuhört oder auch das Buch liest, ein ungewöhnlicher Optimismus, eine Begeisterung auch für die europäische Idee an, die viele vielleicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern kaum noch aufbringen. Vielleicht nochmal abschließend, was sind so die Gründe dafür, dass ihr trotz allem so zuversichtlich seid? Hilft da bereits der nüchterne Blick zurück auf das, was die EU alles bereits an Positivem geleistet hat und was wir oft so ein bisschen aus dem Blick verlieren. Ihr hattet das am Anfang gleich unseres Gesprächs, waren wir da schon gekommen, also dass das eigentlich eine ganz ungewöhnliche Sache ist, dass wir jetzt über Jahrzehnte innerhalb Europas, was traditionell miteinander verfeindet war, über Jahrhunderte, einen Frieden hatten. So.
Also, es ist ja immer die Frage, welche Geschichte treibt uns eigentlich voran? So, wer sind wir eigentlich? Und die Friedenszeit oder die Geschichte des Friedens ist eben darauf begründet, dass wir die kriegerische Zeit jemals hatten. Und eingangs wurde Robert Menasse auch benannt in seinem Europäischen Landboten, beschreibt er auch ein Beispiel, wenn man einen roten Stift nimmt und den und überlegt, welche und die Grenzen zieht, die europäischen Grenzen zieht, wo welche Grenzen entlang gegangen sind und über die Jahrhunderte, dann hat man am Ende nur noch so einen roten Fleck, basically, wo entweder Konflikte oder Grenzen verschoben wurden, weil wir immer wieder dazu kamen, dass wir uns gestritten haben, kriegerische Auseinandersetzungen hatten und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt in der längsten Friedenszeit seit Bestehen des oder seit des Zweiten Weltkriegs sozusagen. Und man merkt aber auch, dass die Geschichte sich insofern verändert, weil Krisen kommen dazu und gleichzeitig die alte Geschichte des, wie schlimm es früher war, verblasst auch. Ne? Aus Ruinen wurden wieder blühende Städte und so weiter und so fort. Das hat Jahrzehnte gedauert und interessanterweise, ich wohne jetzt gerade in Potsdam oder bin da hingezogen und gestern fuhr die S-Bahn nicht, weil eine Bombe gefunden wurde, also immer wieder finden sich noch alte Reste des Ganzen. Aber es sind eben alte Reste und kaum noch sichtbar. Und die Frage ist, wohin führt uns die Geschichte? Und was mich einfach, ich habe es eingangs auch gesagt, was mich einfach ein bisschen nervt, ist diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also wir gucken auf den blauen Balken der AfD in Deutschland und haben Angst und jetzt gerade aktuell mit einer kommenden Landtagswahl und wir befürchten das Schlimmste und es ist auch schlimm, keine Frage. Was dort für eine Partei oder wie so Menschen einer Partei eine Stimme geben, die im Grunde sagt, wir wollen das abschaffen, was uns jahrzehntelang eine Freiheit gegeben hatte, für die wir lange, lange kämpfen mussten. Und die Frage ist halt, wenn wir drauf schauen, handeln wir aus einer Angst heraus und versuchen, das Alte, was auch immer das genau sein soll, zu schützen und die Geschichten hochzuhalten und so weiter. Und ich glaube, es ist ein wesentlicher Teil. Wir dürfen die Geschichte niemals vergessen und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Erinnerungskultur und so weiter und so fort. Und was anderes auch, und das ist das Buch insgesamt, wir müssen darüber nachdenken, welche Ideen und wohin wollen wir eigentlich. Und dann kommen wir sehr schnell zu dem Punkt, dass wir nicht darüber sprechen, dass America first, Germany first, sondern Annalena Baerbock hat es damals sehr prägnant zusammengefasst, America first bedeutet Europe united. Also umso enger müssen wir zusammenrücken. Und da geht es auch nicht darum, dass Europa dann first ist auf der Welt und wir im Ellenbogen Menschen vor laufender Kamera wegschieben, sondern dass wir mit der offenen Hand, mit der offenen Umarmung auf die Menschen zugehen, da draußen, aber uns auch gegenüber. Und das liegt daran, dass dann neue Ideen auf den Tisch kommen, ob es der Zukunftsrat oder ob von mir aus das Recht auf Mobilität oder wir laden ja dazu ein, zu diskutieren, darüber zu reden. Und wir werden sehen, dass, und das haben wir auch in dem Buch an einer Stelle beschrieben, da haben wir ein Zitat von Meyer Göpel, ich habe es gerade nicht vor mir, aber kontextuell mäßig, wir sind uns sehr schnell einig, über was wir eigentlich reden müssen, wie mein Leben vor Ort oder mein aktuelles Leben besser wird, wie ich meine Gesundheit aufrechterhalten kann, wie ich in der Lage bin, mich mit den grundlegenden Dingen zu versorgen, wie ich mir auch mal einen Urlaub gönnen kann und so weiter. Also wie es mir einfach im Leben, im Alltag gut geht. Das eint uns sehr, sehr klar und wir sind nicht für mehr Abholzung und auch nicht für mehr Klimaverschmutzung. Die Frage ist, wie kriegen wir das denn gesellschaftlich gelöst? Und da gibt es einzelne Parteien und einzelne Akteurinnen und Akteure, die spalten wollen, die davon leben, dass sie spalten, die auch Mechanismen gefunden haben, wie sie das hervorrufen über bestimmte Algorithmen und so weiter und so fort. Aber wir dürfen uns nicht davon, sagen wir mal, ablenken lassen, dass das am Ende alles so eintritt, was sie da ins Mikrofon zum Teil brüllen, sondern eben wir müssen dahin zurückkommen zu sagen, worüber wollen wir eigentlich reden? Was wollen wir denn für eine Zukunft haben? Und das ist die Einladung. Und ganz ehrlich, das ist das, was mir immer wieder Kraft gibt. Und dann ist auch das, wo ich genervt bin im Sinne von, wir reden nur über das, was die AfD will und gleichzeitig, wie schlimm alles ist, wenn sie da irgendwie regieren würde, sondern wir müssen darüber reden, also auch darüber reden oder allen voran darüber reden, was wir eigentlich wieder wollen und welche Idee wir dafür haben. Und ich glaube, Ideen gibt es ohne Ende. Und bitte, bitte, lass uns darüber reden und hoffentlich auch irgendwann zu einer Einigung kommen. Aber ja, das gibt mir immer wieder Kraft.
Ja, liebe Katja, das war ja eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber
ich würde noch zwei kurze Sachen sagen wollen. Wir haben das Buch ja nicht geschrieben, um ein Buch zu schreiben, sondern weil ja 2029 auch Wahlen sind in Deutschland, aber auch in Europawahlen. Und jetzt haben wir 3 Jahre lang Zeit, gemeinsam zu überlegen, was sind denn die Ideen für das beste Europa aller Zeiten? Wir haben 8 hier reingegeben und wir laden alle ein, zu überlegen, was ist es denn? Weil was mich und uns ja auch immer motiviert hat, wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir? Ist die Frage, die nochmal aufzeigt, wir wollen ja Teil des Ganzen sein und es gibt unfassbar viele Menschen, denen die Zukunft nicht egal ist und die laden wir auch nochmal explizit ein, zu überlegen, was braucht es denn aus eurer Sicht, denn man darf nicht vergessen, dass auch das erste in unserem Buch Europa ist, was wir draus machen. Und jetzt ist die Frage, wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir?
Ja, also vielen Dank euch beiden für diesen doch irgendwie zukunftsfroh stimmenden Ausblick auf, wenn nicht das Beste, sondern zumindest auf ein deutlich besseres Europa, das die Interessen, die Wünsche, Sehnsüchte, aber auch die Sorgen seiner Bürgerinnen und Bürger mehr in den Blick nimmt, als dies heute der Fall ist. Alles nachzulesen und weiter erläutert, auch in eurem Buch, das ihr mit, wie ich finde, großem Enthusiasmus und Schwung auch geschrieben habt. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Und das, meine Damen und Herren, war unser Ökom-Podcast heute mit den beiden Europaaktivistinnen Katja Sinko und Peter Jelinek, die ein paar unerhörte Ideen, wie sie es genannt haben, für ein besseres Morgen in Europa mitgebracht haben. Weitere Infos zum Thema der Sendung finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.